herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend, heute wieder aus Berlin.
Ja, und ihr hört schon, es ist dieses Mal eine etwas kleinere Runde als gewohnt. Aber ja, ich glaube auch Tim und ich werden das heute gut schaukeln und ja, werden eben das Spiel vom Wochenende besprechen. Da gibt es ja auf jeden Fall auch ein bisschen Diskussionsbedarf, würde ich sagen. Aber rein starten, ja, können wir vielleicht mit der ein oder anderen Kontobewegung, die es bei Fortuna Düsseldorf gegeben hat, diese Woche. Und zwar, ja, gibt es erstmal die Nachricht, dass die Fortuna diese etwa 1,5 Millionen Corona-Hilfen jetzt sicher nicht zurückzahlen muss, die ja schon in der Bilanz eine Rückstellung gewesen sind. Das heißt, ja, das geht jetzt einfach als ein Plus in die nächste Bilanz über, was natürlich sehr, sehr gut ist. Aber zusätzlich kam halt eben die Info dazu, auch wenn das alles sehr, sehr positiv ja von der Presse begleitet wurde, dass halt sonst keine Chancen auf weitere Rückzahlungen bestehen. Und ich weiß nicht, Tim, hast du da irgendwie noch den Überblick behalten? Wahrscheinlich auch nicht wirklich, ne? Also ich habe es so wahrgenommen, dass die letzten Male eigentlich immer gesagt wurde, dass auch da noch gute Möglichkeiten bestünden, dass es noch weitere, ja, dass man eben auch weitere Corona-Hilfen, die man bekommen hat, nicht zurückzahlen muss. Aber dem ist jetzt anscheinend nicht der Fall und das wurde ehrlicherweise auch mehr oder weniger unter den Tisch fallen gelassen. Das heißt, diese Corona-Hilfe, die jetzt eigentlich als sehr, sehr sicher angesehen wurde, dass man die eben zurückbekommt, das ist jetzt eben auch so, aber darüber hinaus nichts. Und das ist natürlich jetzt erstmal auf dem Papier gut, dieses Geld zu bekommen, aber insgesamt ist es halt weniger, als man sich erhofft hatte.
Ja, aber also zurückbekommt, man braucht diese Rückstellungen jetzt nicht mehr weiter in der Bilanz zu halten, weil es ist ja eine Zahlung, die man nicht zurückzahlen muss. Also man bekommt ja kein Geld. Aber es ist natürlich Geld, das frei wird. Anderes Geld, was frei geworden ist, ist das Geld, das man bis 2028 noch an Daniel Thune gezahlt hätte, wenn er denn auf seinem Vertrag bei der Fortuna sitzen geblieben wäre. Aber Daniel Thune hat unter der Woche beim SV Werder Bremen einen neuen Job angenommen und auch dadurch ergibt sich finanzieller Spielraum, der dann genutzt werden kann in der zukünftigen Transferphase im Sommer. Auf kurz oder lang haben wir ja eh geglaubt, dass ein Trainer wie Daniel Thune einen neuen Verein kriegt. Wie überrascht warst du von der Nachricht?
Ja, also jetzt nicht so unfassbar, aber also es war ja schon, glaube ich, irgendwie, also wenn man sich die Tabelle der ersten Liga anguckt, dann kann man sich ja irgendwie denken, welche Vereine gibt es, die vielleicht auch mal bei Daniel Thune anfragen würden. Fairerweise muss man sagen, auch ja gerade dann, wenn vielleicht irgendwie die Option 1a und 1b vielleicht eben nicht funktionieren. Also so ist es ja ganz klar bei Bremen gewesen, kann man ja ganz klar so benennen und ich glaube, das gilt auch für die meisten. Also ich glaube, die meisten Vereine in der ersten Liga würden Daniel Thune nicht als erstes anfragen. So, da gibt es andere Sachen, die man erstmal abklopft, aber so ist es halt. Ne? Ich meine, so ist das ja bei ganz, ganz vielen Trainerwechseln und ja, und da könnte man sich halt schon ausmalen, dass eben auch bei Werder Bremen vielleicht so ein Daniel Thune mal in die Verlosung kommt. Haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass wir uns das gut vorstellen könnten. Glaube ich, im Herbst haben wir drüber gesprochen, dass es, weil ja Thune auch ganz deutlich gesagt hat, so dass er eben diesen Traum hat, Bundesliga zu trainieren, 15:30 hat er das ja immer genannt, seinen Traum, und dass er dann halt auch wirklich in eine Situation gehen würde, die jetzt vielleicht nicht so super aussieht. Und ich glaube, die Bremer Situation ist auch nicht so einfach und das wird ganz schön schwer, da jetzt Erfolg zu haben. Und ja, da könnte man sich dann schon denken, dass er da wahrscheinlich Bock auf so eine Aufgabe halt eben hat und dann eben auch in der Rückrunde dann halt zu einem Abstiegskandidaten in den Abstiegskampf halt geht. Und das hat er jetzt halt eben gemacht. Und ich glaube, da kann man ihm wirklich nur beglückwünschen und auch alles Gute wünschen von unserer Stelle. Das ist, glaube ich, klar. Das, glaube ich, wir alle Fortunen möchten, dass er da großen Erfolg hat. Aber wie gesagt, das wird, glaube ich, wirklich nicht so einfach. Und ja, auch nicht zuletzt sollten wir ihm auch deswegen Erfolg wünschen, weil Ja, Teil der Verhandlungen für die Vertragsauflösung bei der Fortuna von Tune eben gewesen ist, dass wir, also die Fortuna, auch eine kleine Summe zahlen müsste, was auch immer klein heißt. Es wurde eben nur das Wort klein kommuniziert, wenn Werder Bremen wirklich absteigen würde und was dann eventuell eben auch heißen würde, dass ja die Wahrscheinlichkeit, dass Tune dann wieder freigestellt wird, gar nicht so klein ist. Von daher da eben noch eine kleine Absicherung halt eben rein verhandelt wurde in diese Vertragsauflösung. Muss ich auch sagen, finde ich, hat jetzt Fortuna vielleicht nicht so ideal verhandelt, weil irgendwie ursprünglich auch kommuniziert wurde, man möchte noch eine Ablöse für Tune bekommen. Es ist dann jetzt eher in die andere Richtung gegangen, aber genau wie du sagst, Tim, es ist, glaube ich, erstmal, wenn wir jetzt rein mit der Fortuna-Brille drauf gucken, sehr, sehr positiv, ja, dass halt irgendwie erstmal dieses Gehalt und auch das Gehalt, das jetzt eben noch sehr, sehr lange gelaufen wäre, irgendwie auch erstmal aus den Büchern ist.
Ja, und er nimmt ja auch einen seiner Co-Trainer mit, der dann damit auch ja nicht mehr weitergezahlt werden muss. So bin ich informiert, richtig?
Ja, genau. Ich glaube, Höppner nimmt er mit und ich glaube, der
Mhm,
Vertrag von
genau.
Manfred Stefes läuft eben Ende dieser Saison aus. Also auch da zumindest dann eine absehbare Entlastung im geplagten Geldbeutel der Fortuna.
Ja, und insgesamt muss man ja auch sagen, wie ihr regelmäßigen Hörer unseres Podcasts ja wisst, sind wir ja Freunde von Daniel Thun. Ist das ein Verein, wo ich sage, da tut's mir nicht ganz so weh, ihn zu sehen. Also gäbe andere, schlimmere Lösungen.
Auf jeden Fall, gerade auch in der ersten Liga, wo ja wirklich die noch einigermaßen zu ertragenden Vereine eher rar gesät sind, würde ich mal sagen. Also es hätte wirklich schlimmer kommen können. Trotzdem, ja, es sieht einfach falsch aus, wenn er andere Farben trägt. Aber da werden wir uns jetzt wohl dran gewöhnen müssen. Und ja, dann ist es jetzt eben so. Bei uns geht es ja auch weiter.
Genau, schon am
Ja, was
letzten
meinst du
Wochenende ging
denn,
es weiter. Ja.
die Nachrichten kamen jetzt ja, diese beiden Nachrichten, sowohl Corona-Hilfen als auch Daniel Thun zu Bremen, direkt in den Tagen nach dem Deadline-Day. Also, und wir haben uns ja wirklich auch letzte Woche hier an der Stelle lange darüber unterhalten, warum die Fortuna irgendwie nicht mehr gemacht hat, ob nicht mehr Geld zur Verfügung war, ob man nicht mehr Geld zur Verfügung stellen wollte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man an der Stelle von Fortuna wahrscheinlich bei beiden Nachrichten, zumindest in den Tagen davor, so gewusst hat, dass es in so eine Richtung halt gehen könnte. Aber meinst du, wenn das wirklich zu 100% festgestanden hätte, dass man dann irgendwie, ist jetzt natürlich nur Spekulation, dass man vielleicht dann doch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden wäre?
Ja, Spekulatius. Also das würde ja voraussetzen, dass man für den Fall, dass das ein paar Tage vorher eingetreten wäre, schon unterschriftsreife Verträge oder in bestimmten Verhandlungen so weit fortgeschritten gewesen wäre, dass man relativ schnell reagieren hätte können. Da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Also wie viel jetzt an den ganzen Spekulationen, die immer so über Spieler in den Medien sind, auch wirklich, wie weit man da mit den jeweiligen Spielern war und wie sehr es dann am Geldbeutel gemangelt hat, das wage ich jetzt von außen echt nicht zu beurteilen. Ich kann einfach nur hoffen, dass dieses Geld, was man jetzt hat, dazu genutzt wird, wenn man frühzeitig Planungssicherheit haben sollte in dieser Saison, das relativ frühzeitig sinnvoll auszugeben. Aber vielleicht ist das jetzt so das mittelfristige Saisonziel, sich diese Planungssicherheit in den nächsten Wochen zu erarbeiten und nicht noch ewig über die dritte Liga reden zu müssen. Da kam ja diese Woche ja auch noch mal, dass all die Neuzugänge wohl einen Drittliga-Vertrag auch unterschrieben haben, der Gültigkeit für die dritte Liga besitzt. Das finde ich auch übrigens sehr bemerkenswert.
Ja, es war wirklich nicht schlecht verhandelt an dieser Stelle von Miss Lintat, muss man schon sagen. Ja, und du sprichst es an, mittelfristiges Ziel, Planungssicherheit für nächste Saison. Also soweit ist es ja noch lange nicht. Auch wenn die Leistungen der Fortuna ja wirklich immer mehr in diese Richtung zeigen, dass man sich das zumindest vorstellen könnte, dass man zu so einer Mannschaft wird. Aber das bringt dir halt alles überhaupt nichts, wenn du halt eben die nötigen Punkte nicht holst. Und genau das bringt uns dann ja natürlich zum Auswärtsspiel beim KSC gestern. Und ja, ich weiß nicht, Tim, wie es dir da so geht, aber ich habe auf jeden Fall immer noch eine gehörige Portion Wut im Bauch. Also sowohl so ein bisschen auf die Mannschaft, aber natürlich eben auch auf das Schiedsrichterteam. Ist es bei dir auch so, dass du dieses Unentschieden jetzt nur schwer verdaut hast bisher?
Ja, also ich meine, ich habe mich im Vorlauf zu der Sendung ja eben in der letzten Stunde nochmal intensiv mit dem gestrigen Spiel beschäftigt und ja, das ist schon scheiße gelaufen. Also ehrlich gesagt hoffe ich einfach, dass wir in 3 Wochen uns nicht mehr den Kopf zerbrechen, wie sähe die Tabelle jetzt aus mit den 2 Punkten mehr aus Karlsruhe. Aber das könnte schon etwas sein, wo man leider Gottes dann im Saisonrückblick nochmal drüber redet, über dieses Spiel, weil das, oh, ja, das hätte man schon anders gestalten können gestern, punktemäßig.
Und es ist jetzt ja auch wirklich nicht das erste Auswärtsspiel unter Markus Anfang, ne, wo man richtig was liegen gelassen hat. Also ich muss sagen, dass ich mich mittlerweile immer mehr bei Anfangskommentaren nach dem Spiel in Elversberg wiederfinde, wo er ja schon irgendwie auch etwas patzig gesagt hat, dass das Trainerteam nicht in der Lage ist, die Bälle selber ins Tor zu schießen und dass man eigentlich alles macht, um die Mannschaft darauf vorzubereiten, Spiele zu gewinnen. Und bei den Heimspielen scheint das jetzt ja eben auch mittlerweile gut zu funktionieren und das ist super wichtig. Aber bei den Auswärtsspielen halt eben noch überhaupt nicht, ne? Und ich glaube, da hatten wir jetzt irgendwie 6 Auswärtsspiele unter Markus Anfang und haben jetzt immerhin den ersten Punkt geholt. Also man kann es auf jeden Fall auch positiv sehen. Vorher waren es 5 Niederlagen unter Anfang. Aber wenn ich mir überlege, was man da alles liegen gelassen hat, ne? Also es gab natürlich diese schlechte Leistung in Dresden, okay, hätte man auch einen Punkt holen können, aber da hat man auch nicht unverdient verloren. Hannover genauso finde ich okay, dass man da verliert hat, kann man mit ein bisschen Glück auch mehr holen, aber eigentlich hat man da ist es okay, dass man da verliert. Aber dann hast du halt dieses Spiel bei der Hertha, wo du alle Möglichkeiten hast zu gewinnen. Du hast dieses Spiel in Elversberg, was du hoch gewinnen musst. So, dann hast du jetzt dieses Spiel in Karlsruhe, das du halt gewinnen musst. Und ich glaube, über das Auswärtsspiel in Kiel müssen wir ja dann auch später in der Sendung vielleicht nochmal ein oder 2 Sätze verlieren. Aber da musst du auch mindestens unentschieden spielen. Und wenn ich mir das halt vorstelle, dass du halt 9 Punkte mehr hättest, so, ne, dann würdest du genau da jetzt schon stehen, wo wir vielleicht irgendwann mal hinwollen, aber nicht mehr hinkommen können, weil es, glaube ich, einfach nicht realistisch ist, dass man mal mit dieser Mannschaft wirklich in so einen richtigen Lauf kommt. Aber wenn ich mir alleine vorstelle, was das halt bedeuten würde, natürlich in puncto Abstiegskampf, aber dass man wahrscheinlich ja auch schon damit eben sich auch so eine kleine Chance eröffnen würde, mit Florian Kastenmeier nochmal zu sprechen, wenn es darum geht, was er der nächste Saison so beruflich vorhat, dann brennt mir das halt so sofort das nächste Loch in den Magen vor Wut. Aber ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt doch nochmal am Anfang starten und uns dieses Spiel beim KSC eben anschauen. Ja, wie schon gesagt, Anfang geht halt mit 5 Niederlagen in Folge als Fortuna-Trainer auswärts in dieses Spiel. Was ich nicht wusste, ist, dass er auch seine letzten 4 Auswärtsspiele bei Kaiserslautern verloren hat. Also das heißt, er geht in dieses Spiel mit der Hypothek von 9 verlorenen Auswärtsspielen in Folge und hat aber eben, wenn es eben darum geht, die Aufstellung zu setzen, die Möglichkeit, auf der linken Schiene einen Christopher Lenz von Anfang an zu bringen. Und das war, glaube ich, eine Nachricht, die dich mit Sicherheit auch ziemlich froh gemacht hat, oder?
Ja, definitiv. Also das hieß ja dann, dass ein Christopher Lenz zumindest, also so sagt ja Markus Anfang auch, dass er nicht gezwungen sein will, aufgrund des Fitnesszustands eines Spielers schon zur Halbzeit zu reagieren. Dass er ihm also mindestens 60 Minuten zugetraut hat, wie wir jetzt gesehen haben, ging es noch mehr. Und das ist dann von den Leistungen aus den letzten Spielen, wo er reingekommen ist, ein absoluter Gewinn. Und wie wir jetzt ja in dem Spiel gegen Karlsruhe gesehen haben, konnte er das auch als Startelfspieler tatsächlich unter Beweis stellen, dass er eine Verstärkung sein kann für die momentane Mannschaft. Und ist ja auch krass, wie lange der nicht mehr von Anfang an gespielt hat, ne? Also ich meine, wir haben das hier irgendwie betrachtet, wie er bei wie lange er nicht von Anfang an gespielt hat in dieser Saison, aber der hat ja irgendwie das gesamte letzte Jahr kein Spiel von Anfang an gemacht und dann
Dezember
irgendwann.
Dezember 2023 ja, wurde gesagt. Dezember 2023.
Das ist schon krass.
Das ist das letzte Mal von Anfang an in der Champions League gespielt übrigens. Das hat mir alles sehr gefallen.
Ja, also von daher freut es mich für den Typen Lenz, der irgendwie auch immer, wenn man ihn am Mikro sieht, und ich habe mal so eine kleine Doku auch über ihn gesehen, irgendwie einen sehr sympathischen Eindruck macht, dass er jetzt von Anfang an spielen kann. Aber natürlich, in der momentanen Situation ist es cool, den auf der linken Seite zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, also ich hätte eigentlich fast eher damit gedacht, dass auf der anderen Schiene ein Wechsel stattfindet. Das, ich dachte, da eigentlich, konnte mir eigentlich eher vorstellen, dass Lundahl vielleicht schon soweit ist, war dann aber nicht so. Zimbo startet dann halt nochmal auf rechts und ja, eben auch eine sehr, sehr gute Nachricht natürlich. Iguli kann nach der Gelb-Rot-Sperre zurück und ist sofort wieder der Abwehrchef in der Dreierkette.
Jo, da können wir ja dann jetzt vielleicht, nachdem man sich das so vor Augen geführt hat, dass das zwei positive Nachrichten waren, was das Personal begeht, auch irgendwie, wenn man sich die Bank mittlerweile anguckt, dann denkt man halt auch, ey cool, so langsam ist das ein Kader, dem man zutrauen könnte, auch nicht bis zum letzten Spieltag zu zittern. Aber sobald dann das Spiel begonnen hatte, hat man sich gedacht, ach verdammt, die Abwehr-Dreier-Reihe, die man eigentlich jetzt als gesetzt betrachtet, ist im nächsten Spiel schon wieder auseinandergerissen, weil sich Kenneth Schmidt eine völlig unnötige gelbe Karte in der zweiten Minute holt und damit gegen Preußen Münster gesperrt ist. Also das war schon ein denkbar ungünstiger Einstieg in dieses Spiel. Und da hatte ich schon wieder eine Krawatte.
Ja, absolut. Also kann doch eigentlich hier direkt schon mal anfangen, über den Schiedsrichter zu reden, finde ich. Also die gelbe Karte geht in Ordnung, aber kann man schon so machen, weil es jetzt gar nicht so eine schlechte Chance ist, die Schmidt da verhindert. Aber ich sag mal, zur weiteren Linie im Spiel passt es auf jeden Fall nicht. Aber da war halt sowieso schwer eine zu erkennen. Werden wir mit Sicherheit gleich irgendwie immer mal wieder leider ansprechen müssen. Aber ja, wie du schon sagst, natürlich richtig ärgerlich mit der gelben Karte für Schmidt nach 2 Minuten. Aber auf der anderen Seite, ich möchte mich wirklich auch dann vor Kenneth Schmidt nochmal verbeugen, dass er es dann halt schafft, durchzuspielen, ohne überhaupt noch einmal in die Bredouille zu kommen. Also ich glaube, der spielt kein weiteres Mal mehr faul, macht das super souverän und ja, fand ich wirklich beeindruckend, mit welcher Reife der das dann abgezockt hat.
Jo. Ja, ansonsten ist die Anfangsphase geprägt davon, dass die Abwehrreihen vor allem das Bild dominieren und man höchstens mal Schüsschen oder erste Annäherungsversuche aus der zweiten Reihe von beiden Seiten sieht. Generell irgendwie war auch zu sehen, dass Karlsruhe Fortuna ganz gut gestresst hat, dass dann oft der lange Ball einfach nur kam auf Itten und das Nachrücken dann auch alles irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Und insgesamt habe ich mir in den ersten 20 Minuten bis auf so ein paar Distanzschüsse gar nicht viel aufgeschrieben, bis darauf, dass halt hinten auch überhaupt nichts angebrannt ist. So.
Nee, das stimmt schon. Ich muss aber sagen, dass ich, je länger diese Halbzeit gedauert hat, irgendwie immer etwas optimistischer wurde, weil irgendwie gerade am Anfang gab es so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Also irgendwie gerade die Abstände zwischen den Ketten, also vor allen Dingen zwischen Abwehrkette und Mittelfeld, fand ich in der Anfangsphase relativ groß. Da hat Karlsruhe immer mal wieder ganz gut reinspielen können, haben sehr oft irgendwie mit einer Verlagerung das Feld irgendwie öffnen können. Das hat man dann irgendwie immer noch mal ganz gut verteidigt bekommen von Fortuna, aber ich fand, da konnte man gut sehen, zu was Karlsruhe da in der Lage sein könnte. Dazu, ja, wie eigentlich auch schon fast zu vermuten, diese linke Angriffsseite von Karlsruhe mit David Herold als Linksverteidiger, der dann halt irgendwie durchschiebt, und Marvin Wanizek halt eben unterstützt, so die beiden gefährlichsten Karlsruher eigentlich. Dass das so ein bisschen ein kleines Mismatch für Zimbo auf der rechten Seite war, fand ich in den ersten Minuten ziemlich deutlich. Aber Zimbo hat es dann geschafft, natürlich auch mit Hilfe von Oberdorf und auch von Appelkamp, der super viel gelaufen ist in dem Spiel und vor allen Dingen gegen den Ball richtig viel gearbeitet hat, haben sie es dann irgendwie geschafft, diese Seite einigermaßen zu stabilisieren. Und auch wenn wirklich in den ersten 20 Minuten Fortuna wirklich völlig ungefährlich war, wird man dann halt so ganz leicht immer ein bisschen besser, ohne da jetzt wirklich zwingende Chancen rauszuspielen. Aber man hat dann eigentlich so ab der 25., 30. Minuten so leicht die Oberhand eigentlich. Also ich habe mir für die 21. Minute aufgeschrieben, es gibt die erste kurze Ballbesitzphase von Fortuna in der KSC-Hälfte. Also dass man mal kurz den Ball so ein bisschen laufen lassen kann in der gegnerischen Hälfte. Das dauert, wie gesagt, über 20 Minuten. Endet dann auch damit, dass man am Ende zu Kastenmeier zurückpasst, der dann halt irgendwie den Ball zum Gegner mit einem langen Ball halt schlägt, so okay, aber immerhin, man sieht halt, es wird langsam etwas besser und das alles ja eben auch aus so einem Mittelfeldpressing raus, aus einem abwartenden Mittelfeldpressing raus, das wir ja auch die letzten Wochen immer schon gesehen haben, das jetzt aber wirklich ja der Mannschaft eine Stabilität halt gibt, ne? Also man attackiert halt irgendwie relativ spät, so wie jetzt auch, glaube ich, nicht wenige Mannschaften das in der Liga tun, ne? Wartet man irgendwie halt ab, lässt den Gegner mal so fast bis zur Mittellinie kommen, aber dann macht man es irgendwie eigentlich ganz gut und ja, muss schon sagen, dass ich das wirklich für ein Auswärtsspiel erstmal, vor allem in der Defensive, eine sehr, sehr annehmbare Leistung fand.
Ja, definitiv. Was natürlich Fortuna in die Karten gespielt hat, ist, dass halt auch viele Unsauberheiten teilweise auf Karlsruher Seite zu sehen waren. Und dadurch gab es halt dann in ungefährlichen Bereichen häufiger auch den Ballbesitzwechsel. Und irgendwie fand ich es eine sehr zähe Partie so. Aber nicht, dass mich das gestört hätte, weil, wie du das gesagt hast, Fortuna halt sich nach den ersten 20 Minuten mehr und mehr Ballbesitz erarbeitet hat und ich auch den Eindruck hatte, dass man so langsam die Spielkontrolle übernimmt. Also tatsächlich muss an Abschlüssen da eigentlich von nicht so viel erzählt werden. Im Gedächtnis geblieben ist mir so ein Abschluss von Itten, wo er halt einfach von außen kommt und ja, von viel zu größer Entfernung abschließen muss, weil in der Mitte halt niemand ist, weil er nach außen ausgewichen ist, wo man im Prinzip genau dahin kommt, wo wir letzte Woche auch schon waren, dass er sich ja nicht selber bedienen kann. Also man kommt besser ins Spiel, aber man erarbeitet sich irgendwie keine wirklichen Chancen. Das Einzige, was ich dann noch wichtig zu erwähnen finde, ist nochmal die Schiedsrichterleistung, weil Kenneth Schmidt, der so früh die gelbe Karte bekommen hat, wird dann in der 30. Minute auch relativ rüde angegangen und liegt dann da aber auch eine Zeit lang auf dem Feld und man denkt schon, er muss ausgewechselt werden, kann dann weitermachen. Und da merkt man schon, dass das ein giftiges Spiel auch ist. Und das setzt sich auch in der Halbzeit fort. Und tatsächlich weiß ich gar nicht, ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben, aber Meines Wissens nach wird keine weitere gelbe Karte mehr gegeben in der ersten Halbzeit. Und da frage ich mich, ob dann Kenneth Schmidt diese gelbe Karte bekommen muss.
Ja, vor allem das Fall, was du da ansprichst von Vanizek, das ist wirklich ein astreines Stempeln. Also wirklich wie aus dem Lehrbuch, mit offener Sohle einfach von oben auf den Fuß von Schmidt halt drauf. So, also natürlich müssen wir uns jetzt hier nicht an so einer gelben Karte aufhängen, aber das passt so in dieses Bild, wo einfach, ja, einfach vieles generell falsch entschieden wurde, plus halt wirklich einfach noch diese ganzen 50-50 Entscheidungen, die halt einfach alle für Karlsruhe gepfiffen werden. Also das war wirklich halt krass. Also die erste Halbzeit endet ja auch damit, dass man Fortuna noch eine Ecke wegpfeift, die halt wirklich noch in die Zeit reingepasst hätte, in die Nachspielzeit so. Also da gab es ja dann auch schon lange, lange Beschwerden der Fortuna-Spieler. Allerdings konnte man das ja irgendwie noch ganz gut irgendwie wegstecken als Fan. Weil man ja irgendwie erstens auch nicht wusste, was in der zweiten Halbzeit noch so kommt. Und zweitens, weil man ja zu dem Zeitpunkt schon 1-0 in Führung liegt. Und zwar so in den letzten Minuten vor der Halbzeit hat Fortuna wirklich so eine Art Druckphase. Also da gibt es dann irgendwie eine Flanke von Azusi von der rechten Seite, wird, glaube ich, dann nochmal rausgeköpft, wird wieder reingeköpft. Und dann ja, hat man das Glück, dass die Karlsruher sich da halt irgendwie auch relativ blöd anstellen. Ich glaube, es ist vor allen Dingen der Torwart Bernat, der halt in seinen eigenen Innenverteidiger reinläuft, so dass der Ball halt irgendwie nochmal scharf gemacht wird für Fortuna. Lenz kann dann halt bis zur Grundlinie durchgehen, den Ball in den 5-Meter-Raum stecken und ja, da steht dann halt natürlich Cedric Itten und lässt sich die Chance da aus wenigen Metern nicht entgehen.
Aber es ist auf jeden Fall richtig gut von Lenz, dass er quasi diese Möglichkeit, dass Bernat den Ball da nicht konsequent rausfaustet, weil er dann halt auch seinen Mitspieler Scholl hätte umfausten müssen, oder? Also da ist ja so ein bisschen, dass die beiden anscheinend nicht lautstark miteinander kommunizieren, sonst muss Bernat eigentlich schreien, Achtung, den nehme ich, und Scholl geht da weg und er faustet den weg. Aber Lenz spekuliert ein bisschen drauf, dass da ja vielleicht der Ball auch noch zur Seite weggehen kann. Und das ist ja genau richtig. Also muss man schon sagen, er steht da, weil er die richtige Idee hat. Und ja, dann legt er den Souverän zurück. Und für Itten ist es ein leichtes, aber das auch, weil er ja einfach unser Goalgetter ist. So, den macht er dann natürlich mit zugebundenen Augen.
Ja, und so geht es dann in die Pause und man ist eigentlich relativ optimistisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging, aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, ja, also man muss eigentlich wenig ändern, man muss eigentlich genauso weiterspielen und gerade weil man ja einfach wenig zugelassen hat und irgendwie auch in den letzten Wochen gesehen hat, dass es da wirklich einen Aufwärtstrend gibt, fand ich die Chance, da eben mit 3 Punkten rauszugehen, wirklich relativ hoch und war dann auch sehr zufrieden, dass es irgendwie erstmal keine großen Wechsel gibt. Und muss dann auch sagen, dass er dann eigentlich diese Phase bis zum Karlsruher Ausgleich vielleicht sogar die beste Phase von Fortuna im ganzen Spiel ist.
Ja, definitiv. Man verpasst es halt, das zweite Tor nachzulegen. Ja, also ich hatte jetzt zur Pause schon im Hinterkopf, dass man seit dem Sieg in Bochum halt ja aus Gründen nicht 0 Punkte geholt hat auswärts, weil man halt nie auswärts dann auch die Null gehalten hat. Deshalb habe
Es
ich
ist vor
mir
allem
schon
auch die
gedacht,
erste Führung, ne? Es ist die erste Führung auswärts von Fortuna Düsseldorf, seit Daniel Thun noch Trainer gewesen ist. Seit Bochum nämlich eben, genau. Also hat
genau,
mich auch
ja, ist ja
kurz
auch klar.
schockiert, ja. Aber ist natürlich klar.
Und da habe ich mir dann schon gedacht, jetzt bloß nicht denken, nach dieser völlig ungefährlichen Halbzeit vom KSC, dieses eine Tor wird heute reichen. Also klar ist man nach dieser ersten Halbzeit optimistisch, aber ich meine, wie oft haben wir die Anatomie der zwei unterschiedlichen Halbzeiten schon bemüht in dieser Saison? Also ich habe mir da schon gedacht, das wird noch eine ganz knappe Kiste. Ich war aber völlig einverstanden, dass da natürlich nicht gewechselt wurde. Und dann, aber als man dann diese Chancen da weggeworfen hat zum Anfang der zweiten Halbzeit, da schwante mir schon Böses. Da war ich alles andere als optimistisch.
Ja,
also zum einen ist ja da diese Situation mit Ella Susi, der da richtig schön in den Strafraum geschickt wird und eigentlich sich nur trauen muss, selbst abzuziehen. Tja, was macht er stattdessen? Er legt sich den Ball irgendwie mit der Hacke nach hinten und möchte dann irgendwie seinen Spieler ins Leere laufen lassen. Also völlig unverständlich, was er da macht.
Ja, Wahnsinn, oder? Ich meine, du spielst wirklich einfach...
Also wie kann man das erklären?
Du spielst so den perfekten Konter eigentlich, ne?
Ja,
super schnell nach dem Ballgewinn auf Itten, der sofort weiter auf Asusi.
Ja.
Und du hast ja schon den offenen, cleanen Schuss
14
Meter vor dem Tor zentral.
Ja.
So, du musst ja nur überlegen, schieße ich ins linke Eck, ins rechte Eck, schieße ich den Torwart durch die Beine oder chippe ich den drüber? So, und Asusi...
Aber vor allem suchst du den Abschluss aufs Tor.
Genau, genau. Und er scheint ja irgendwie in dem Augenblick zu denken, dass sein Gegenspieler ihn abgrätschen könnte, möglicherweise.
Ja, das
ist aber nicht der Fall. Der ist viel zu weit weg. So, ne? Und dieses Gefühl dafür nicht zu haben, finde ich schon absolut krass. Aber dann auch noch, ich meine, also man hat es jetzt wirklich häufig genug gesehen, dass Asusi ist wirklich mit dem Ball am Fuß nicht so talentiert. So, und er ist halt vor allen Dingen auch, je näher es zum Tor geht, so desto größer wird es. Und ich habe da mittlerweile echt langsam die Vermutung, dass das vielleicht irgendwie so eine Art Blockade ist. Weil in so einem Moment sich zu denken, ich lege den Ball jetzt aus vollem Lauf, wenn ich halt technisch eh schon nicht so gut bin, mir mit der Hacke nochmal auf meinen schwachen Fuß, das ist schon krass. Wenn du schon den offen, also eine bessere Chance kannst du ja eigentlich nicht haben, als zentral allein vorm Torwart zu stehen. Und den dann halt da nochmal rüberzulegen. Und natürlich geht es halt komplett schief. So, ne? Also natürlich ist es nicht nur die falsche Entscheidung, sondern er führt es halt auch noch falsch aus und der Ball ist einfach weg. Und das ist dann halt auch so ein Ding, das taucht halt am Ende in keiner Expected Goal Statistik auf. Und es wird ja noch so eine zweite Aktion von
Asusi
geben, wo auch wieder nichts bei Expected Goals halt auftauchen wird, was aber auch eigentlich ein 0,7, 0,8 Expected Goals wahrscheinlich ist. Also das hat mich auf jeden Fall, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und vor allen Dingen, dass dann, glaube ich, eine Minute später auch schon zum zweiten Mal in der Partie Zimbo im 16er auch eine relativ offene Schussgelegenheit hat. Beide Male halt eben mit links. Das ist zugegebenermaßen nicht sein starker Fuß. Aber beide Male schafft er es halt auch nicht, den Ball auch nur einigermaßen richtig zu treffen. Das hat mich schon richtig geärgert. Aber es wird ja dann in den nächsten Minuten eigentlich nur noch schlimmer, auch wenn das ja auch jeweils eigentlich darauf fußt, dass man eigentlich alles richtig macht. Nämlich es gibt dann halt zweimal innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten diese Situation, dass halt Cedric Itten in der Umschaltbewegung halt was gegen sich abgepfiffen bekommt, wo ich bei beiden Malen sagen würde, dass es halt eine Fehlentscheidung ist. Also und es sorgt halt beide Male eben dafür, ne? Also Karlsruhe steht halt, 20, 30 Meter vom Tor der Fortuna, verlieren halt den Ball. Fortuna schaltet sofort um, Itten macht halt einen Ball vorne fest, bleibt am Ball, legt den Ball halt raus und du hast einmal einen 2-auf-2-Konter und einmal einen 3-auf-3-Konter, also ne, so diese Art Konter, wo du den Ball halt in der eigenen Hälfte hast, aber sofort, wenn das ein Heimspiel ist, das ganze Stadion aufsteht, weil alle wissen, okay, richtig viel grüne, freie Wiese, es wird jetzt gleich auf jeden Fall ein Abschluss bei rauskommen. Und beide Male pfeift der Schiedsrichter das ab und sieht da halt einen Foul, wo ich absolut keinen Foul sehe. Und und was dann halt eben die Kirsche auf der Torte ist, ist das dann halt bei dem zweiten Mal, wo es abgepfiffen wird, Karlsruhe dann halt eben aus dieser Freistoßgelegenheit eben dann den Ausgleich erzielen kann.
Ich möchte mal ganz ketzerisch fragen, aus diesen vermeintlichen Kontersituationen, die sich da entwickeln hätten können, wäre ja Itten dann jeweils der Vorlagengeber gewesen für andere Spieler, die dann vielleicht das Ganze auch kläglich vergeben hätten, ohne Einfluss auf die Expected Goals Statistik. Also ich sag mal, wer macht das einzige Tor an diesem Tag? Und es ist wieder Cedric Itten. Und das macht mir mal jetzt schon extreme Bauchschmerzen, wie abhängig man ist von Cedric Litten in dieser Saison. Also wenn der sich noch verletzt, dann wird's aber wirklich eine ganz enge Kiste da unten.
Ja, das ist sehr nett, dass du da jetzt wahrscheinlich den sogar richtigen Einwurf machst, dass da am Ende wahrscheinlich wenig bei rausgekommen wäre. Aber so oder so wäre halt auf jeden Fall nicht der Ausgleich eben auch aus dieser Position
richtig.
Entstanden, daraus, dass man halt einen offenen Konto hatte. Und das hätte, glaube ich, an dem Tag ja auch schon mal deutlich weitergeholfen, weil Karlsruhe ja wirklich, ich glaube dann auch selbst nach diesem 1-2-1, und die sind vorher harmlos, aber die haben ja danach, glaube ich, auch keinen Schuss mehr aufs Tor. Also nee, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist schon, da kann man schon mit Fug und Recht behaupten, dass da schon krass ins Spiel eingegriffen wird. So, und
ja. Und das endet ja nicht mit der Entscheidung auf Freistoß, sondern bei der Ausführung des Freistoß befindet sich ein Spieler des Karlsruher SC namens Scholl, der Unglücksrabe beim Gegentor, im Abseits, kommt nicht an den Ball, geht aber zum Ball und wird dadurch aktiv, was vom Schiedsrichter gespannt so nicht gewertet wird, da dann, ich glaube, Herold zurückgibt auf Burnitsch, der dann abschließt und der Ball ist drin. Aber für mich ist das Gehen zum Ball doch eine ganz klare Situation, wo Herr Scholl aktiv wird und dann ist das eine Abseitssituation und gehört zurückgepfiffen. Dass das Schiedsrichtergespann das übersieht, ist ja das eine. Aber muss da nicht dann, frage ich, unser allseits geliebte VAR eingreifen?
Ja, ganz klar. Also ist ja auch einfach eine Lehrbuchsituation, ne? Der Spieler geht zum Ball, kommt zwar nicht an den Ball, aber geht halt zum Ball. Genau dafür gibt es halt diese Regel, weil er halt, ich glaube, den Düsseldorfer, das ist Team Oberdorf, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Oberdorf, den behindert er auf jeden Fall dabei. Ja. Oberdorf würde sich selbstverständlich ganz anders verhalten, wenn er halt eben nicht da wäre und halt irgendwie nicht aus dem Abseits heraus in diese Aktion halt eben gehen würde. Von daher kannst du ehrlicherweise, finde ich, keine zwei Meinungen geben. Und ich kann auch wirklich nur meinen allergrößten Respekt an den DFB aussprechen, dass die sich wirklich heute hingesetzt haben. Und anstatt einfach zu sagen, komm, wir sagen einfach, ja gut, haben wir halt daneben gelegen oder wir sagen einfach gar nichts, haben die sich wirklich hingesetzt und haben versucht, noch irgendeine verklausulierte Rechtfertigung dieser Aktion irgendwie in den Äther zu blasen, finde ich hervorragend. Also wirklich meinen größten Respekt dafür, super. Also wirklich deutlicher kann es eigentlich nicht sein, wenn es um passives Abseits geht. Und und das Allerschönste an dieser ganzen Sequenz ist ja, dass halt derselbe Schiedsrichter, der natürlich hier eigentlich gar nicht so sehr im Fokus stehen darf, weil das eben vor allen Dingen der VAR ist, der diesen Fehler macht. Also ich finde, das als Schiedsrichter gespannt auf dem Feld, das sehen zu müssen, das kann man nicht erwarten. Finde ich völlig okay, dass das übersehen wird. Aber ist natürlich trotzdem eine wunderschöne Ironie, dass halt genau der gleiche Schiedsrichter in einer vielleicht ähnlichen Situation beim Fortuna-Auswärtsspiel in Kiel, falls ihr euch da noch erinnert, führt Kiel da 1-0 in den letzten Minuten. Egoli wird im Strafraum umgetreten und es wird am Ende halt auch auf passives Abseits von Daland entschieden, der halt wirklich nicht eingreift und wirklich Meter entfernt, völlig passiv vom Kieler einfach nur zurückläuft, ohne halt in einen Zweikampf zu gehen etc., so dass der Kieler halt wirklich einen Ball völlig kontrolliert spielen kann. Es ist wirklich zwei Szenen, die halt wirklich unterschiedlich sind, aber es ist halt genau verkehrt rum entschieden worden. So, also ich glaube, wir haben in Kiel alle nicht verstanden, dass es da Elfmeter gibt, und wir haben hier alle nicht verstanden, dass es wirklich, dass dieses Tor halt nicht zurückgenommen wird. Und Ja, und es ist, glaube ich, jetzt gerade von unserer, von Düsseldorfer Seite sehr, sehr schwer zu akzeptieren, weil das eben letztendlich richtig viele Punkte sind, die es uns da kostet und gegen Karlsruhe und gegen Kiel ja auch noch gegen direkte Konkurrenten. Und ich glaube, das macht einen halt richtig, richtig wütend, vor allen Dingen in dem Kontext, wie halt ansonsten das Spiel bisher geleitet wurde und wie das Spiel halt auch dann in den nächsten Minuten geleitet wird.
Was ich bemerkenswert finde, nach dem Spiel hat ja Christopher Lenz auch nochmal zu Protokoll gegeben, dass er wohl bezüglich dieser Situation dann auch mit dem Linienrichter gesprochen hat. Und also das Zitat ist überliefert, dass Christopher Lenz da sagt, ja, er sagt mir das auch so, also der Linienrichter, wie wir es auf den Bildern sehen, dass er passiv im Abseits steht, danach aktiv angreift und Tim Oberdorf den Ball nicht kontrolliert klären kann und dass es somit eigentlich Abseits sein müsste. Also das soll angeblich nach dem Spiel auch noch der Linienrichter gesagt haben. Also da verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Keine Ahnung, fehlen einem die Worte, aber zu dem Zeitpunkt muss man auch fairerweise sagen, sind es ja auch noch 35 Minuten, um das Ganze irgendwie auszubügeln.
Hast
Vielleicht
du,
besprechen wir die noch.
hast du denn trotzdem noch die Nachberichterstattung nach dem Spiel geschaut? Also das war auf jeden Fall auch sehr amüsant, weil da halt Christopher Lenz, Markus Anfang und Tusche halt zusammenstanden bei Sky im Inter und alle drei halt es auch wirklich einhellig so gesehen haben und dann halt auch einfach alle drei sich komplett einig waren, dass man doch diesen VAR in der Form bitte abschaffen sollte. Also fand ich wirklich nett. Also wenn Tusche halt ne, auf voller Seite der Fortuna steht, dann weiß man, glaube ich, was da passiert ist. Und ich glaube, selbst Christian Eichner hat ja nach dem Spiel gesagt, dass er den Ärger der Fortuna da durchaus nachvollziehen kann. Also kann man halt wirklich nur gratulieren, was da so entschieden wurde. Und man merkt ja auch, dass Itten halt irgendwie gefrustet ist, kriegt dann halt auch noch gelb, weil das ist dann nochmal danach. Er wird gefoult, sehr offensichtlich, was wieder nicht gepfiffen wird. Und er hat dann so ein bisschen so eine Reaktion, wie ich das halt selber noch so aus dem Jugendfußball von mir kenne, wenn man halt irgendwie gefoult wird und der Schiedsrichter pfeift's nicht, dass man dann halt sofort in den nächsten Gegenspieler halt so reinrauscht. So mit von wegen, ja, dann ist das jetzt hier auch kein Foul. So einfach, weil man richtig sauer ist. Und genau das macht halt Itten, kriegt dann halt irgendwie gelb. Und ich glaube, ja, danach waren dann halt, glaube ich, auch wirklich alle Fortuna-Spieler richtig auf Temperatur.
Dennoch macht der Ausgleich ja was mit dem Spiel. In den folgenden Minuten, ja, ich würde mal sagen, so ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten, sammelt der KSC wieder deutlich mehr Ballbesitz, ohne jetzt irgendwie gefährlich zu werden, wie du es gesagt hast. Ich glaube, die Statistik weisen am Ende zwei Schüsse aufs Tor von Karlsruhe auf. Den zweiten kriege ich gerade nicht zusammen, den einen haben wir gerade besprochen. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt den Ball häufiger, sodass Fortuna erstmal ein bisschen in der Luft hängt nach diesem Schock.
Ja, stimmt schon. Die verlieren wirklich irgendwie erstmal den Faden. Da hilft es auch nicht so sehr, dass direkt nach dem Ausgleich Lundahl für Zimmermann kommt, irgendwie noch für die letzte halbe Stunde. Da in den Wechsel habe ich sehr viele Hoffnungen gesetzt. Aber ich glaube auch, dass das ja jemand von euch letzte Woche schon gesagt hat, man muss irgendwie mal abwarten. Das war jetzt irgendwie ein Spiel, wo Lundahl und Lenz eingewechselt wurden. Bei Lenz war das, ne, anscheinend ein gutes Zeichen. Bei Lundahl ehrlicherweise jetzt nicht so sehr, denn der hat mir ja sehr gut gefallen letzte Woche. Von dem sieht man dann eigentlich die letzten 30, 35 Minuten gar nichts. Und ja, wie schon gesagt, Fortuna verliert wirklich so ein bisschen den Faden, sind weiter defensiv absolut sicher. Aber nach vorne dauert es sehr, sehr lange, bis man da halt irgendwie wieder ein bisschen Gefahr entwickeln kann. Und irgendwann so ab der, weiß ich nicht, so ab der 70. Minute allerspätestens habe ich mich wirklich gefragt, ob da nicht langsam mal irgendwas passieren müsste. So, weil das Spiel einfach so vor sich hin plätschert und schon auch Karlsruhe dann jetzt nicht drückt, aber schon so leicht die Überhand hat und man sich irgendwie fragt, okay, das geht in keine gute Richtung, vielleicht braucht es mal einen Impuls von außen. Und dann ist aber auch vielleicht nicht ganz so klar, wie man da bringen könnte. Letztendlich entscheidet sich Markus Anfang auch sehr spät, dann in der 77. Minute für Rasmussen, was man natürlich auch aus der offensiven Sicht sehr gut verstehen kann. weil der einfach was reinbringt, aber eben aus der defensiven Sicht weiß man auch, dass das natürlich auch immer so ein gewisses Risiko ist. Und auch da, finde ich, fällt einem dann irgendwie auch erstmal nochmal so richtig auf, dass es eigentlich auch ein bisschen beiden Trainern so geht. Also bis zur 87. Minute wechseln halt beide Trainer nur jeweils zweimal. Also die sehen beide nicht so die riesigen Alternativen anscheinend. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass halt keine der Mannschaften irgendwie dabei ist, dieses Spiel zu verlieren und letztendlich beide auch so ein bisschen zufrieden sind damit, dass es 1-1 steht. Ich finde aber schon, dass einem da nochmal so richtig bewusst wird, wie ärgerlich das eigentlich ist, dass halt keiner oder kaum jemand von den Neuzugängen halt überhaupt spielfähig ist. So, ne? Ich meine, bei Kilian Saug ist es, glaube ich, klar, so, der kommt aus der Regionalliga, hat jetzt zuletzt nicht viel gespielt und so. Und für den ist es ja erstmal ein Riesensprung, da muss man erstmal gucken, ob der überhaupt irgendwie ja für die zweite Liga schon fertig ist, so, aber dass halt ein Paulina und ein Ljubicic halt beide nicht mal auf der Bank sitzen, so, und du stattdessen dann doch am Ende irgendwie wieder für ein paar Minuten Celar bringen musst, das ist halt eben auch eine Ansage und das ist halt richtig, richtig ärgerlich, ne, weil ich meine, es geht hier wirklich darum, irgendwie diesen Abstieg zu vermeiden. Du hast diese ganze Wintertransferperiode Zeit und gibst dann halt irgendwie jetzt einen Haufen Geld aus für zwei Stürmer, die jetzt, ich glaube, von den Paulina ist, glaube ich, 4 Spiele da, Ljubicic ist 2 Spiele da und beide haben halt noch keine einzige Minute gespielt. So, das ist wirklich nicht das, was dir weiterhilft. Und ich hoffe wirklich, dass sich das jetzt langsam mal ändert und dass die halt auch der Mannschaft etwas Zusätzliches geben können, weil du entwickelst einfach nicht genug Offensive in diesem Spiel. So, ne? Und ich finde dann auch irgendwann halt einen Appelkamp rauszunehmen, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil der hangt sich natürlich super viel rein und läuft viel und arbeitet viel. Aber mit dem Ball am Fuß kann ich mich an keine einzige Situation halt von ihm erinnern.
Das finde ich auch. Also je nachdem, wie man das aufgefächert hat, die taktische Aufstellung an dem Tag, da wurde ja teilweise auch angegeben, dass er so ein verkappte hängende Spitze auch eigentlich gedacht war. Also als zumindest als Unterstützung ganz stark, noch stärker vielleicht als Muslia für Cedric Inten. Und man hat ja einfach gemerkt, dass da überhaupt gar keine Unterstützung war. Also Inten hat die kläglich vergebenen Chancen, die man hatte, durch gutes Ballbehaupten und Weitergeben eingeleitet und hat das Tor gemacht und hat im Prinzip, ja, alle Offensivaktionen hatten irgendwas mit Cedric Inten zu tun. Das heißt, sollte der ausfallen oder stellt irgendeine Abwehr den kalt, ist da nicht mehr so viel. Und klar, man hat sich verstärkt, wie du sagst, aber bin sehr gespannt, wie viele Spiele wir da jetzt noch warten müssen, um mal Platzzeit für einen oder anderen Offensivneuzugang zu sehen. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, weil mit einem Tor wird man nicht so häufig 3 Punkte holen. Da muss man dann halt zu 0 spielen.
Ja, und trotzdem, man hat ja dann in der 75. Minute noch einmal die Riesenchance auf 2-1 zu stellen. Und zwar die zweite Aktion, wo Azusi es halt irgendwie nicht schafft, einen Schuss aufs Tor zu bringen. Also schon auch ein bisschen aus dem Nichts, aber Fortuna ist halt eben mal vorne. Ball wird von Karlsruhe eigentlich so ein bisschen geklärt und dann bekommt halt im linken Halbraum Florian Muslia den Ball und ich muss sagen, der hat mir eh an dem Tag sehr, sehr gut gefallen. Also wenn irgendwie was ging, dann häufig über ihn. Aber der schlägt dann einen dermaßen Laserpass einmal komplett quer über den Zehnerraum, durch den Strafraum, durch auf den Azusi, der halt rechts im Strafraum völlig alleine ist, keine Gegenspieler hat, also ist wirklich ein Pass über 25 Meter, würde ich mal schätzen. Und das ist natürlich ein Pass, der sehr, sehr hart ist. Ich glaube, so keiner sieht auch so richtig diesen Pass halt kommen, aber Susi muss halt auch nicht laufen. So, er steht und der Ball kommt halt direkt auf ihn zu. Er hat halt genug Reaktionszeit, um halt einfach den Ball anzunehmen, kann dann halt mit dem einen Bein den Ball annehmen und dann mit dem anderen sofort abschließen. Da ist genug Zeit für da. Ja, aber stattdessen flippert der Ball ihm halt, ich meine, er steht wahrscheinlich 14 Meter vorm Tor oder so, und der Ball flippert ihm halt aus dem Strafraum raus und das halt auch noch auf Überkopfhöhe. Also macht eigentlich bei dieser Ballannahme alles falsch, was nur irgendwie geht. Ich habe wirklich so richtig nach Luft geschnappt und bin halt aufgesprungen, als das passiert ist, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Und ja, muss schon sagen, dass mich das wirklich sehr, sehr geärgert hat, weil es auch einfach wieder so eine Konzentrationsfrage wahrscheinlich ist. Aber auch da, glaube ich, möchte ich auch wirklich nochmal an den Punkt von vorher anschließen, dass ich wirklich mittlerweile denke, weil es jetzt so viele Aktionen sind von Azusi in Tornähe, die unglaublich gefährlich gewesen sind, wo man halt nur einmal den richtigen Pass spielen muss oder, weiß ich nicht, wie gegen Bielefeld, einfach mit dem linken Fuß aus 2 Metern den Ball ins Tor schießen, anstatt den irgendwie mit dem rechten Außenriss drüber zu chippen. Das sind jetzt so, so viele Aktionen gewesen im letzten Heimspiel, wo er halt irgendwie diesen Konter da vergeigt, obwohl man da wirklich 3 Optionen hat, ein Tor draus zu machen. Also ich weiß nicht, was es ist. Es muss für mich eine mentale Blockade sein. So, irgendwas ist da.
Ja, aber dafür ist vor allem die erste Situation vom Spiel, die wir eben besprochen haben, symptomatisch. Also die ist auch in vielen Zusammenschnitten dabei. Bei der zweiten, okay, es war halt einfach auch ein krass scharfer Pass. Ist natürlich unglücklich, wie ihm das da verspringt, und ist es symptomatisch für seine letzten Wochen. Aber ich fand vor allem die erste Situation, die könnte es in jeden Saisonrückblick in negativen Sinne schaffen. Haben wir aber auch hinlänglich besprochen. Azusi ist auf jeden Fall nicht derjenige, wo ich denke, dass er in den nächsten Wochen am Fließband treffen wird, auch wenn da diese mentale Blockade weg ist. Trotzdem, nachdem Rasmussen reingekommen ist, auch wenn Rasmussen daran irgendwie meiner Meinung nach gar nicht so beteiligt ist, kommt es ja in kurzem Abstand nochmal, also zu 2 Abschlüssen, die Cedric Itten hat. Und zwar einmal durch ein starkes Zuspiel von Tanaka. Da ist der Winkel recht spitz und Bernard kann so den Ball abwehren. Und das zweite ist, glaube ich, ein Pass von Lenz. Und Itten muss da zwischen 2 Gegenspielern natürlich hindurch abschließen. Dadurch kann er nicht so wirklich in eine Ecke spielen und damit geht der Abschluss direkt auf Bernard. Aber ich glaube, da generiert man dann auch die Expected Goals, die am Ende trotz den 2 Verstoppern von El Azusi ja eindeutig dafür sprechen, was wir hier die ganze Zeit schon sagen, dass man dieses Spiel gewinnen muss.
Ja, auch eigentlich die erste Chance fand ich halt sehr, sehr groß, ne? Auch wenn der Winkel da wirklich spitz ist. Aber das ist halt eben auch ein relativ offener Abschluss. Und ich meine, der Sky-Kommentator, den ich eigentlich auch sehr, sehr sympathisch fand, also auch der stand ja auf der Seite der Fortuna beim 1:1, der Karlsruher, sagte so, ja, das Tor müsste auf jeden Fall zurückgenommen werden und so weiter. Und war dann ja auch ziemlich perplex, dass es nicht passiert. Und er meinte ja dann auch ganz suffisant, als Itten den halt irgendwie vergeigt, dann so, ja gut, wenn Itten dann halt irgendwie mal einen nicht macht, so, dann gewinnt Fortuna das halt dieses Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr. Das war auf jeden Fall absolut on point. Trotzdem noch mal kurz für Christian Rasmussen in die Bresche springen wollen, weil der Ball kommt da, glaube ich, nicht von Tanaka, sondern Tanaka spielt halt auch wirklich diesen super scharfen Pass halt, aber Rasmussen leitet den halt weiter. Also, und das ist halt auch
ein Pass, okay,
den halt, glaube ich, sonst im Kader von Fortuna halt keiner spielen kann, ne? Weil irgendwie er mit dem Rücken zum Tor steht und er einfach blind diesen Ball in die Gasse weiterleitet auf Itten, also fand ich super. Also wie so häufig Rasmussen halt irgendwie nicht zu sehen, aber so diese eine Mega-Aktion, wo er halt eigentlich mehr oder weniger ein Tor mit vorbereiten könnte, hat er halt wieder. Aber wie so häufig, Fortuna macht halt irgendwie dann nichts draus. Sehr schade. Vor allen Dingen, weil ich finde dann auch spätestens, also wenn Fortuna auch nochmal eine gute Szene hat, es wird dann zum Ende des Spiels halt irgendwie auch wieder etwas weniger, und nachdem man dann halt irgendwie in der 87. Minute nochmal 3-mal wechselt und dann irgendwie unter anderem Lenz, Itten und Azusi halt rausgehen, ist es danach halt eigentlich vorbei. Also danach hat man gar keine Chance mehr und ist einfach auch so ein bisschen raus und muss dann, ja, ist dann sogar fast unterlegen in den letzten Minuten, muss ich sagen. Deswegen muss man dann auch fast ein bisschen durchatmen, als der Schiedsrichter am Ende abpfeift, auch wenn durchatmen in dem Fall eben auch nur heißt, dass man mit geballter Faust 2 Sekunden später auf den Tisch schlägt und fluchend in den weiteren Sonntagnachmittag startet.
Ja, obwohl ich tatsächlich noch erwähnen will, auch wenn Karlsruhe, wie gesagt, nur diesen einen wirklichen Abschluss aufs Tor hatte und der dann drin war. Es gab in der 83. die Minute, ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst, noch diese Situation, wo Herold eine ganz scharfe Flanke schlägt und Kastenmeier da irgendwie so daneben greift. Und der geht dann halt natürlich an Freund und Feind vorbei ins Seitenaus und es kommt in keinem Zusammenschnitt vor. Aber da muss ich nochmal durchpusten. Also das wäre es noch gewesen, wenn die zweimal an dem Tag wirklich aufs Tor schießen und man das noch 2-1 verliert. Das hätte irgendwie so wirklich diese Saison sowas von wieder gespiegelt. Trotz allem, ja, 2 verlorene Punkte. Ein absoluter Tiefpunkt in der ganzen War-Debatte wieder. Und man, ja, kann sich nicht entspannen, denn drumherum wird auch fleißig gepunktet und man ist mittendrin im Abstiegskampf, man kann es nicht anders sagen. Und was ich dich jetzt nochmal fragen will am Ende von diesem Spiel, wir haben jetzt natürlich viel über den Schiedsrichter geschimpft und aber hätte man dieses Spiel nicht irgendwie. Also hat man am Ende nicht selber vergeigt und hat man nicht auch an den ganzen Chancen, die man da dann nach dem 1:1 noch hat liegen lassen und auch schon davor hat liegen lassen, also insgesamt in der zweiten Hälfte hat liegen lassen, gesehen, warum Fortuna halt einfach bis zum Ende um den Abstieg spielen wird. Also es waren jetzt irgendwie 19:5 Schüsse. Davon wurden natürlich einige geblockt, einige gingen daneben und man spielt das Ganze 1:1. Also irgendwie kann man das natürlich alles auf den Schiedsrichter projizieren und ich bin da voll bei dir. An dem Tag hat es einfach irgendwie am Ende auch geholfen, dass man da den Schuldigen hat, aber man hat es auch schon echt selber verbockt, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat.
Kurze Antwort von mir, ja. Genauso wie du sagst, ist es. Wollte auch eben mit meiner Wut, die ich da artikuliert hatte, das gar nicht so sehr klingen lassen, dass ich das komplett auf den Schiedsrichter schiebe. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Aspekt an dem Tag. Aber genau wie du sagst, du hast in dem Spiel alle Möglichkeiten, wirklich alle Möglichkeiten, das Ding halt trotzdem zu gewinnen, so, ne, weil Karlsruhe ist super harmlos. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie hier auf die Expected Goals von Kicker geht, sind es irgendwie 0,36 zu 1,84. Es gibt aber auch andere Statistiken, wo das wesentlich größer ist, dieser Abstand, wo Fortuna eigentlich immer über 2,0 Expected Goals hat und wie gesagt.
Plus die Situationen, genau, die nicht auftauchen.
Die größten Chancen des Spiels tauchen da halt nie drin auf, so. Und ja, das macht es einfach sehr, sehr deutlich. Du musst dieses Spiel gewinnen, völlig egal, was der Schiedsrichter macht, völlig egal, was im Kölner Keller entschieden wird. Und das macht es halt eben aus diesen beiden Richtungen halt eben so bitter. Und gerade deswegen war ich halt so unglaublich sauer, als dieses Spiel vorbei war.
Dann schauen wir doch mal, weil das Einzige, was man ja positiv vielleicht dann sagen kann, ist, man hat relativ schnell die Möglichkeit, dieses Spiel vergessen zu machen, weil man am Freitag direkt wieder ran darf.
Ja, das ist richtig. Und ja, das Spiel gegen Karlsruhe war jetzt ja schon irgendwie eins dieser vielen Spiele gegen einen direkten Konkurrenten. Also es sind ja einfach mehr als 50% der zweiten Liga stecken im Abstiegskampf. Das heißt, du hast halt mal Minimum jede zweite Woche eigentlich ein 6-Punkte-Spiel. Aber gerade jetzt am Karnevalsfreitag spielst du gegen Preußen Münster, die mittlerweile auf Platz 16 stehen, und das ist halt irgendwie eins dieser Heimspiele gegen die direkten Konkurrenten, hast du die jetzt unter Anfang zuletzt alle gewonnen Und da könntest du halt einen riesen, riesen Schritt machen. Also ich habe das ja auch letzte Woche, glaube ich, gesagt in der Gegnervorschau für Karlsruhe, dass ich diese Riesenchance sehe, 6 Punkte in diesen beiden Spielen zu holen und damit ja irgendwie im Mittelfeld anzukommen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, aber selbst wenn man jetzt eben nur 4 Punkte aus diesen beiden Spielen holt, wäre das natürlich super und wäre dann jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auch das erste Mal, dass wir 3 Spiele in Folge nicht verlieren. Müsste ich jetzt nochmal nachprüfen, aber mir ist, glaube ich, so, dass wir das bisher diese Saison noch nicht geschafft haben.
Ja,
Ja,
ja.
aber ist einfach ein Spiel von großer Wichtigkeit, das ist allen klar, die einmal kurz auf die Tabelle schauen. Ja, gegen wen geht's? Das Team von Alexander Ende ist eins der spannendsten Teams der Liga, würde ich sagen. Gerade weil sie für einen ja, Abstiegskandidaten einen doch relativ radikalen spielerischen Ansatz pflegen und das mit einem Kader, der von der Klasse, vom Potenzial her sehr deutlich zu den Schwächeren in der Liga gehört. Also da ganz deutlich dem letzten Drittel mal mindestens zuzuordnen ist, würde ich sagen. Und das macht es halt wirklich ja, sehr interessant, da eben zuzugucken. Aber die aktuelle Situation in Münster ist halt eben nicht mehr so positiv, wie sie halt lange Zeit dieser Saison gewesen ist. Man ist eigentlich sehr, sehr gut in die Saison reingekommen, eigentlich immer im Mittelfeld, vielleicht auch mal im hinteren Mittelfeld gewesen. Aber ist jetzt so langsam immer mehr in eine Negativspirale reingekommen. Ist jetzt mittlerweile seit 7 Spielen sieglos und hat auch in den letzten 14 Spielen, das ist ja schon wirklich auch eine relativ lange Periode, gerade mal 2-mal gewinnen können. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist deswegen mittlerweile jetzt bis auf Platz 16 gestürzt dadurch. Ja, wie möchte Münster Fußball spielen? Der Ansatz ist natürlich stark auf Ballbesitz ausgerichtet. Man hat ein richtig, richtig gutes Positionsspiel. Also, dass man das schafft, dass man halt auch die höchste Passquote in der ganzen Liga hat, finde ich wirklich absolut bemerkenswert nach 21 Spieltagen, weil ich kann nur allen empfehlen, sich mal den Kader von Münster anzugucken. Da ist halt nicht so wahnsinnig viel individuelle Klasse drin. Also es liegt wirklich nur daran, dass halt der Trainer Alexander Ende ja den Spielern halt dieses Positionsspiel eben mitgibt, so dass man eigentlich immer einen freien Mitspieler finden kann. So muss man halt irgendwie auch mal länger hintenrum aufbauen. Das macht Münster halt auch sehr, sehr gerne, um halt irgendwie die Kontrolle reinzubekommen, hinten mal ein bisschen den Ball laufen zu lassen, um dann halt eben die perfekte Situation zu haben, um dann mit Speed manchmal sogar vom ersten ins letzte Spieldrittel spielen zu können, meistens aber dann eben vom mittleren ins letzte Spieldrittel zu spielen. Und ja, da ist der Fokus halt schon, dass man am liebsten durch die Mitte spielen will und dass man am liebsten am Ende einen Steckpass halt irgendwie in den Strafraum spielen will. Die Außen werden halt immer so ein bisschen vernachlässigt, auch weil da ja vielleicht noch ein bisschen weniger Qualität vorhanden ist als an den anderen Mannschaftsteilen, würde ich sagen. Ja, Ballbesitz hat man mittlerweile nicht mehr so viel wie über weite Teile dieser Saison. Also da war man auch lange immer unter den ersten beiden Mannschaften. Mittlerweile ist man nur noch die Mannschaft mit dem fünftmeisten Ballbesitz, finde ich immer noch für einen Abstiegskandidaten sehr, sehr viel. Da hat man jetzt, glaube ich, auch versucht, ein bisschen anzupassen, dadurch, dass man jetzt in dieser negativen Phase drin ist, dass man jetzt versucht, irgendwie auch mal ein bisschen reaktiver zu sein, wenn man mal in Führung geht, nicht mehr so offensiv zu spielen, auch nicht mehr so blauäugig zu sein. Ich glaube, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an das Hinspiel. Das war auch so ein typisches Münsterspiel eigentlich gegen die Fortuna, wo Fortuna auswärts 2-1 gewinnt, aber eine Halbzeit lang komplett auseinandergenommen wird, spielerisch von Preußen. Und in der zweiten Halbzeit dann irgendwann, ich glaube, 2 Standardtore halt schießt und irgendwie insgesamt 10 gute Minuten hat, aber den Rest der Zeit ist man eigentlich komplett unterlegen, aber es fallen eben keine Punkte für Münster am Ende bei runter. Und so läuft es jetzt eigentlich schon seit vielen, vielen Wochen, weswegen ich halt denke, ja, dass da wirklich, wirklich was drin liegt für die Fortuna, ja. Wenn Münster mal den Ball verliert, möchte man erstmal in Gegenpressing gehen, also das macht Münster auch sehr, sehr gut. Wenn nach 2-3 Sekunden das mit dem Gegenpressing nicht funktioniert, und man sofort wieder in Ballbesitz gekommen ist, wenn es eben nicht funktioniert, dann ist die ganze Idee, sich halt zurückzuziehen und ja, wenn es brenzlig wird, halt eben sofort den Spielfluss des Gegners zu unterbrechen, sieht man auch daran, dass ja, Münster Zweiter bei den Fouls und bei den gelben Karten ist. Also da zögert man halt nicht sofort, am besten in der gegnerischen Hälfte den ja, die Umschaltbewegung des Gegners eben zu unterbinden. Und was natürlich auch sehr, sehr hilft dabei ist, dass man ja die Mannschaft mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen ist. Also das ist natürlich auch was, was dir ja gerade im Abstiegskampf extrem weiterhelfen kann. Das System, das Münster spielt, ist immer noch das gleiche wie in der Hinrunde. 4-4-2 mit Raute. Allerdings sind da irgendwie auch so ein paar ja, kleine Feinheiten dabei, die ich sehr, sehr spannend finde. Gibt aber auch ein paar Schwächen, die man auf jeden Fall nennen kann. Es fehlt zum einen eigentlich schon ja, die ganze Saison ein treffsicherer Stürmer. Oliver Batista Meyer ist mit 5 Toren und 3 Vorlagen halt irgendwie jeweils der Beste des Teams. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Generell in der Defensive schleichen sich jetzt immer mehr irgendwie ein paar kleine Fehler ein und ich finde, was ganz augenscheinlich ist, dass Münster wirklich Schwächen im Aufbauspiel hat, wenn man sie dann halt vernünftig presst. Also die machen das wirklich ganz gut, aber der Torwart Johannes Schenk hat wirklich pro Spiel eigentlich einen wirklich kapitalen Bock in dieser Aufbausituation, den er da schlägt. Und das sind halt immer Sachen, wenn man da an den Ball kommt, ist das ja im Normalfall auch eine Riesenmöglichkeit, halt ein Tor zu machen, wenn man da in Strafraumnähe eben den Ball gewinnt. Wichtig dafür ist natürlich, dass man ausreichend Druck vorne ausübt. Das würde in meinen Augen am allerbesten funktionieren, wenn man beide Innenverteidiger der Münsteraner zustellt, weil ja, das einfach eine Sache ist, die Schenk halt immer aus der Ruhe bringt, wenn er halt beide Innenverteidiger nicht anspielen kann und dann eben auf die Außen abgeben muss oder halt jemand aus dem Mittelfeld sich zurückfallen lassen muss. Das ist einfach was immer Druck entstehen lässt bei ihm. Ja, dann ist aber natürlich die Frage, wie wollen wir das als Fortuna Düsseldorf machen? Ich glaube, es ist einfach völlig unmöglich. Wir haben keine guten Pressing-Spieler, wir haben keine Spieler, die schnell und agil sind, um das tun zu können. Deswegen fürchte ich fast, dass diese Option wegfällt und wir wahrscheinlich doch eher aus diesem ja, doch relativ sicheren System, das wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben, eben agieren müssen. Ja, welche Spieler gilt es besonders zu achten? Da ist natürlich als allererstes Oliver Batista Meyer zu nennen. Ganz klar der herausragende Spieler, der Unterschiedsspieler, jemand, der viel, viel mehr Klasse und Technik einfach mitbringt, als das die anderen Spieler im Kader tun. Ist ja eigentlich so ein typischer Zehner, Halbraumzehner, wird aber jetzt zuletzt in diesem 4-4-2 oft als einer der beiden Stürmer eben eingesetzt und man nimmt eher so einen physischeren Stürmer auf die Zehn, der einfach der sich so ein bisschen zurückfallen lassen soll, die Zweikämpfe gewinnen soll, sich anbieten soll, den Ball prallen lassen soll auf die nachrückenden Mittelfeldspieler. Ganz interessante Variante auf jeden Fall. Dann sollte man auf jeden Fall auf Mittelstürmer Imad Rondic achten. Den hat man im Winter geholt, jetzt gerade ganz frisch, gerade eben weil man mit allen Stürmern im Kader relativ unzufrieden war. Kommt aus Köln, ist irgendwie auch so ein physischer Stürmer, war aber in Köln eigentlich auch eher dafür bekannt, ein Chancentor zu sein. Hat aber dann jetzt bei seinem ersten Startelf-Einsatz am Wochenende gegen Bochum direkt mal getroffen. Also von daher muss man den wahrscheinlich mal im Auge haben. Und wer hat dieses Tor von ihm vorbereitet? Mit einem Zuckerpass, Jurid Hendricks aus dem Mittelfeld, ist weiterhin Kapitän und Chef im Mittelfeld der Preußen. Und an denen können wir uns auf jeden Fall ja immer noch relativ gut erinnern, würde ich denken.
Ja, also da muss ich tatsächlich jetzt kurz mich outen als ehemaliger großer Fan oder mittelgroßer Fan von Jorrit Hendricks, dass durch meinen Aufenthalt in Holland oder den Niederlanden in der letzten Woche, ich war in beiden, also ich weiß den Unterschied, ich mit meinem Bruder nochmal die ganzen ehemaligen niederländischen Spieler bei Fortuna durchgegangen bin und ja, ich habe Jorrit Hendricks vergessen. Wie konnte mir das passieren? Ich hoffe, dass sich Jorrit am Freitag nicht bittersüß bei mir dafür revanchiert, dass ich ihn vergessen konnte und möchte mich hiermit ganz offiziell entschuldigen. Das wird mir nicht nochmal passieren. Nochmal zu dem Geschenk des Tages, was du angesprochen hast. Vielleicht sehen wir ja auch mal einen von den anderen Stürmern aus unserem Kader am Wochenende. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird wieder eine One-Man-Show, wenn es gut läuft. Und ich bin auch gespannt, wenn du sagst, sie kommen weniger über die Außen. Das heißt, sie agieren ja dann mehr durchs Zentrum. Das könnte uns bei einem weiterhin bockstarken Tanaka ja in die Karten spielen. Das kann aber natürlich auch heißen, dass sie dann flach spielen, richtig?
Ist richtig. Genau das ist die Idee. Aber ich würde das trotzdem eigentlich das als einen kleinen Vorteil sehen, weil ich eigentlich das Zentrum, seit Tanaka da ist, sehr, sehr gut fand. So gerade gegen den Ball, auch mit Azuzi dann zusammen. Ne? Also finde ich, das stimmt einen schon relativ positiv. Und wenn jetzt wirklich Christopher Lenz, der 87 Minuten gespielt hat gegen Karlsruhe, einfach ein Spieler ist, mit dem man planen kann und auch Lunda halt vielleicht jetzt einfach immer weiter näher zum an den Kader ranrückt, beziehungsweise an die Startelf oder beziehungsweise eventuell sogar von Anfang an spielen kann, dann hätten wir einfach auf beiden Flügeln halt ein richtiges Mismatch. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man, ja, weiß ich, vielleicht ist ein Ljubicic oder ein Paulina dann doch so weit, dass man die halt mal für 20 Minuten reinwerfen kann. Und das würde ja auch schon wahnsinnig helfen. So. Und also ich bin da sehr optimistisch, dass da einiges gehen kann. Was natürlich echt ein Problem ist, dass Daland halt wieder reinrücken wird für Schmidt. Das ist nicht so gut. Aber ist jetzt, glaube ich, nichts, was uns halt irgendwie wirklich bange machen sollte. So, ne? Also ich sehe da schon die Favoritenrolle, gerade auch, weil Münster ja wirklich auch in diesem Abwärtsstrudel ist, ja, ganz, ganz klar auf unserer Seite. Und ja, hoffe, dass wir da eben die 3 Punkte mitnehmen können.
Was man dafür auf jeden Fall steigern sollte, und damit können wir euch vielleicht in die kommende Woche mit einem Tete, Tete, Tete und einem frohen Helau entlassen.
Warte kurz, ich habe noch eine.
Man sollte, aber man sollte auf jeden Fall die verdammte Effizienz ein bisschen steigern gegenüber gestern. Oh ja. Dann wird das ein schönes Spiel.
Auch in Bezug auf die letzten Wochen und Monate. Absolut. So, und jetzt als kleiner Rausschmeißer, Tim, eine kleine Quizfrage, die ich dir noch stellen muss. Und zwar, weil es Breaking News gibt, sozusagen. Kleine Quizfrage. Welcher Cousin eines Fortuna-Spielers, eines aktuellen Fortuna-Spielers, hat gerade olympisches Gold gewonnen?
Aha, krass. Ich weiß, dass von unserem Raimund, der ein Verwandter Skispringt.
Ja.
Und der hat gerade Gold gewonnen?
Genau. Ich wusste das nicht. Mir wurde das nur gerade zugesandt. Deswegen hat mich das ziemlich kalt erwischt. Schade. Das hatte jetzt nicht den erhofften ahnungslosen Effekt bei dir, aber finde
ich muss ganz ich muss sagen,
dass deinem Cousin ja auch mal.
Das ist leider der erfolgreichere im Raimund-Clan im Moment.
Okay, das war mir wirklich völlig neu.
Jo, aber in dem Sinne, guckt nicht zu viel Olympia. Am Freitag gibt's 3 wichtige Punkte zu vergeben bei uns.
Absolut.
In Düsseldorf. Bis dahin. Ciao.